Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Vieles soll wegfallen und zwar schon bald.
Das meiste wird dann so sein, dass da kaum Beschränkungen sind. Und Abstand und Masken werden die wichtigsten Regeln sein, die wir haben. Ein paar andere werden wir noch brauchen und vor allem situativ brauchen. Also wenn dann plötzlich ein Ausbruch da ist, wenn in einem Landkreis eine Situation entsteht, wo zum Beispiel ein großes Infektionsgeschehen ist, dann muss man was tun. Und diese Instrumente möglich zu machen, darüber findet jetzt Gesetzgebung statt. Und die wollen wir auch rechtzeitig abschließen vor dem 20. März.
Olaf Scholz heute kurz nach dem Bund-Länder-Treffen, bei dem man sich ja darauf geeinigt hat, dass viele Corona-Regeln nicht mehr gelten werden. Es wird einen 3-Stufen-Plan geben bis zum 20. März. Wir gucken uns an, wie das laufen soll. Und zwar im frischen Podcast vom Update heute am 16. Februar.
Das waren Morddrohungen, das waren Beleidigungen und das, was uns ja alle am meisten alarmiert hat, war, dass ja persönliche Daten drin enthalten waren, die man jetzt zumindest nicht einfach mal frei zugänglich übers Internet erfragen kann.
Sagt Janine Wissler, sie ist mittlerweile Vorsitzende der Linken. Als sie diese Briefe bekommen hat, in denen ihr eben massiv gedroht wurde, war sie noch Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag. Diese Schreiben gingen vor allem an Frauen und hatten alle dieselbe Kennung, nämlich NSU 2.0. Heute hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Heike Berufka ist Journalistin, die war dabei und hat folgende Szene beobachtet.
Der Angeklagte hat sich gleich mal mit einer obszönen Geste in diesen Prozess eingeführt. Noch bevor alle Platz genommen hatten und es richtig losgegangen war, hat er in die Kameras beide Mittelfinger gestreckt.
Mehr zum Prozessauftakt im NSU 2.0-Verfahren und was ihr zu diesem Fall wissen müsst. Auch darum wird es gehen in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wir stehen an einer Stelle, an dem wir verantwortungsvoll und vorausschauend Öffnungsperspektiven schaffen können, Grundrechtseingriffe zurücknehmen können. Wir müssen dabei Öffnungen und Achtsamkeit miteinander verbinden.
Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Ministerpräsidentinnenkonferenz, hat er heute gesagt am späten Nachmittag, ein Moment, auf den viele von uns gewartet haben seit Monaten, die einen eben mit Freude, die anderen eher mit einem mulmigen Gefühl. In knapp 5 Wochen soll es vorbei sein mit den tiefgreifenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, so hat es die Bund-Länder-Runde vorhin beschlossen. Und es geht nicht erst am 20. März los mit den Lockerungen, sondern schon sehr bald. Und was für wann geplant ist, darüber verschafft uns jetzt ein Überblick Volker Findhammer. In unserem Hauptstadtstudio. Volker, von 3 Schritten ist ja die Rede bei diesen Lockerungen. Wann geht's los mit dem ersten und was wird es sein?
Ja, Sonja, teilweise ist es ja schon losgegangen. Die einige Bundesländer wie etwa Bayern oder Niedersachsen haben ja zum Beispiel schon die Beschränkungen für den Einzelhandel zurückgenommen. Also die 2G-Pflicht und die Kontrollen, die es da gab, die wurden ja schon zurückgeführt. Und das gehört jetzt auch zu dem, was heute beschlossen wurde, zu diesem 3-Schritt, also zu den ersten Maßnahmen, die aber dann jeweils von den Bundesländern umgesetzt werden. Und da geht es natürlich auch um private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene. Auch die werden gelockert. Da gab es ja bislang die Beschränkungen auf 10, aber das soll jetzt wieder deutlich ausgeweitet werden. Dann, wie gesagt, der Zugang zum Einzelhandel bundesweit ohne Kontrollen. Das wird jetzt auch wieder möglich, dass dann eben nur noch wie in den Supermärkten medizinische Masken getragen werden. Und dann ab dem 4. März, das wäre der 2. Schritt, eben die Öffnungen für die Gastronomie, für Diskotheken und Clubs und auch für Großveranstaltungen, die zumindest wieder im größeren Rahmen stattfinden sollen. Und der 3. Schritt ist dann, wie gesagt, der 20. März, wo die Beschränkungen durch das Infektionsschutzgesetz fallen und dann auch beispielsweise die Homeoffice-Regelung konsequent entfallen sollen. Also das ist der Dreiklang, der auf der einen Seite von allen begrüßt wird. Hören wir mal rein, wie das Olaf Scholz heute formuliert hat.
Ich halte das für einen guten Fortschritt, denn es geht ja vielen Bürgern und Bürgern so wie mir. Irgendwie haben wir nach all diesen langen 2 Jahren auch mal verdient, dass es irgendwie wieder besser wird. Und es sieht ein bisschen danach aus, dass wir genau das auch vor uns haben.
Also die Ungeduld, die es gibt im Land, die soll jetzt auch gefüttert werden.
Nach all dem, was du gerade aufgezählt hast, Volker, kurze Zwischenfrage noch. Was bleibt denn dann noch übrig an Beschränkungen?
Naja, es wird dann weiterhin noch eine Form von Maskenpflicht für den öffentlichen Personennahverkehr geben. Und es gibt auch noch ganz wichtig eine Debatte darüber, wie es denn nach dem 20. März bzw. dem 19. März weitergeht. Weil dann fällt ja auch das Infektionsschutzgesetz, das ist ja bis dahin begrenzt. Und dann gibt es schon den massiven Druck aus den Ländern, dass man auch dann für die Zeit danach noch weitere Schutzmechanismen brauche, um eben gerüstet zu sein, falls dann doch noch mal eine neue Variante vorbeikommt. Und darauf haben heute ganz besonders die Länder gedrängt. Hören wir da noch mal rein, was Hendrik Wüst dazu gesagt hat.
Die Pandemie richtet sich aber nicht nach dem Kalender. Wir dürfen deshalb nicht alles hoppla hopp über Bord werfen, was sich in den letzten Monaten bewährt hat. Alle Länder sind sich deshalb einig, dass wir einen Basisschutz brauchen, um die Öffnungen abzusichern, auch über den Frühlingsanfang hinaus.
Also da geht es dann um Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, um das Abstandsgebot, um die Möglichkeit auch für Schulen dort weitere Kontaktbeschränkungen einzuführen oder in Kindertagesstätten und dafür, dass auch vulnerable Personen dann auch in Zukunft noch besser geschützt werden können. Da soll es jetzt eine gesetzliche Grundlage geben, die bis zu diesem Datum auch geschaffen wird, um einfach dann für die Zeit danach noch einen Instrumentenkasten zur Hand zu haben, den man im Fall des Falles wieder ziehen kann.
Jetzt erinnern wir uns an die vielen vorausgegangenen Bund-Länder-Runden. Da war man sich ja dann doch auch gerne mal uneinig, wie jetzt was irgendwie geregelt oder funktionieren soll eben. Wie war das denn heute? Was war da dein Eindruck? Also ziehen die wirklich alle an einem Strang?
Naja, auf dem ersten Blick ist man sich einig gewesen. Die Sitzung heute war auch relativ kurz. Gleichzeitig gibt es aber auch 6 Protokollnotizen oder Erklärungen einzelner Bundesländer zu einzelnen Themen. Baden-Württemberg und Hessen wollen beispielsweise ein Impfregister. Die Frage überhaupt, wie das mit der allgemeinen Impfpflicht weitergeht, ist nach wie vor ein Thema, wo auch die unionsregierten Länder immer noch auf den Vorstoß der Bundesregierung drängen. Da hat es aber heute auch den Vorschlag gegeben von FDP und Grünen Abgeordneten, die Impfpflicht ab 50 einzuführen. Also diese Debatten sollen forciert werden und manch einer sieht sich natürlich wieder an der Spitze der Bewegung, wie CSU-Ministerpräsident Markus Söder, der sagt vieles, jetzt setze der Bund um, was in Bayern schon umgesetzt werde. Also du merkst, dieses föderale, kunterbunte Durcheinander hört mit dem heutigen Tag nicht auf.
Ja, das wird uns wohl noch weiter begleiten. Aber danke, dass du es nochmal erwähnt hast, Volker. Und danke fürs Erklären. Schrittweise Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen, darauf haben sich Bund und Länder heute geeinigt. Aktuelle Infos dazu von Volker Fintermann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über die 2 Orkantiefs, die sich gerade auf Deutschland zubewegen. Die Bahn rechnet schon mit Zugausfällen in NRW. In Nordrhein-Westfalen werden die Schulen geschlossen bleiben morgen und an der Küste erwartet man dann eine Sturmflut. Es gibt eine Unwetterwarnung und was das genau bedeutet für uns in Deutschland, das kann uns Björn Goldhausen vom Wetter Online erklären. Björn, was braut sich denn da eigentlich gerade zusammen?
Ja, mächtig was. Und du hast es schon gesagt, gleich im Doppelpack. Ja, das erste Sturmtief spüren wir jetzt schon. Der Wind frischt langsam auf, aber richtig turbulent wird dann die Nacht zum Donnerstag. Dann zieht aus Norden nämlich eine Kaltfront nach Deutschland rein. Und im Bereich dieser Kaltfront und auch dahinter haben wir es dann relativ verbreitet mit schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometer pro Stunde zu tun. Und wenn mal ein kräftiger Schauer oder gar ein Gewitter dabei ist, dann sind sogar orkanartige Böen oder Orkanböen bis Tempo 120. Ja, und das kann schon durchaus zu ordentlichen Schäden führen. Und deswegen dürfte es in weiten Landesteilen morgen früh etwas doof werden, sowohl auf den Straßen als auch, ja, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Da dürfte es nämlich definitiv wieder Behinderungen geben.
Welche Regionen werden denn dann vor allen Dingen betroffen sein?
Ja, tendenziell ist vor allen Dingen erstmal der Norden und Osten betroffen. Und diese Kaltfront, die zieht generell über das ganze Land hinweg. Aktuell sieht es aber so aus, dass der Wind in der Südwesthälfte oder im Südwesten ein wenig schwächer sein wird als im Nordosten. Das heißt nicht, dass es da windstill ist. Es ist immer noch stürmig mit schweren Sturmböen. Aber besonders im Norden und Nordosten, da sind dann schon relativ verbreitet mal die Böen über 100 Stundenkilometer dabei. Und vor allen Dingen auch morgen tagsüber haben wir es da mit schweren Sturmböen, orkanartigen Böen zu tun. An der Küste, auf den Bergen auch Orkanböen. Erst im Laufe des Tages, da lässt der Wind von Südwesten langsam nach und die Nacht zum Freitag, die wird dann im weiten Landesteil, man mag es kaum glauben, fast windstill, aber das ist dann schon wieder die Ruhe vor dem nächsten Sturm.
Okay. Ist das denn dann jetzt auch ein Sturm, wie es ihn einfach geben kann im Februar oder ist das mehr?
Nein, da muss man ganz klar sagen, ja, den kann es im Februar geben. Es ist schon ein ordentlicher Wintersturm, ohne Frage. Und es gelten nicht umsonst Unwetterwarnungen für den morgigen Tag. Aber es ist ein Sturm, wie er häufiger mal vorkommt. Also deswegen heißt es jetzt nicht, dass man das Ganze unterschätzen sollte. Das heißt, Donnerstag in den Wald gehen ist wirklich, wirklich doof. Aber solche Stürme, die kommen im Winter eben vor. Und es ist kein Sturm, den man irgendwie gleichsetzen könnte mit den wirklich großen Stürmen wie Kyrill oder Lothar. Mhm. Aber dennoch ein wirklich kräftiger.
Was ist mit denen, die es morgen nicht vermeiden können, die morgen raus müssen? Hast du ja gerade schon gesagt, also am besten, wenn es nicht wirklich notwendig ist, am besten irgendwie drin bleiben. Was ist mit denen, für die das nicht funktioniert?
Ja, das einfachste Mittel ist eigentlich nach oben schauen. Also wenn ich irgendwo bin, wo mir was auf den Kopf fallen kann, das ist nun mal die größte Gefahr bei Sturm, dann muss ich wirklich abwägen, ob das jetzt gerade total notwendig ist, das zu tun, wenn man irgendwie das Autofahren morgen ja sein lassen kann. Das können nun mal nicht alle, aber wenn man das tun kann, dann sollte man darüber tatsächlich nachdenken. Einmal, weil es Behinderungen geben wird und es ist ja auch doof, wenn man es vorher weiß, dass einem da Äste oder Bäume aufs Auto fallen oder auf den Kopf fallen. Also von daher, logisch, es kann längst nicht jeder. Aber wenn man draußen auf freiem Feld ist und rundherum nichts, was einem irgendwie schaden kann, dann kann das Ganze auch ein Erlebnis sein.
Unwetterwarnungen für Deutschland, was da auf uns zukommt. Wir haben kurz vor der Sendung drüber gesprochen mit Björn Goldhausen von Wetter Online. Danke dir.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einmal im Leben Sportreporter sein, mit Ausrasten und heißer Pfanne.
Komm, schieb das Ding weiter. Schweden, Deutschland, Deutschland oder Schweden, Schweden oder Deutschland. Es sind noch 50 Meter. Es sind noch 50 Meter. Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist Gold. Es ist Gold. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht.
Ich liebe es. Gold für die deutschen Langläuferinnen. Im Teamsprint Katharina Hennig und Viktoria Karl haben es gemacht. Silber dann an Schweden, Bronze an das Team des russischen Olympischen Komitees. Tag 12 bei den Olympischen Spielen in Peking. Und wir hören nach bei unserer Sportreporterin Anne van Eickels. Anne, wie knapp war denn bitteschön der Sieg heute für die Langläuferinnen?
Ja, super knapp. Und deswegen ist er auch so emotional. Ich glaube, das ist einer dieser olympischen Momente, an den wir uns in 20 Jahren auch noch erinnern werden. Und auch Viktoria Karl, die hat ja diese super Finish dahingelegt. Die wusste heute Morgen noch gar nicht, dass sie überhaupt Gold gewinnen könnte, denn sie ist aufgestanden. Und da war Katharine Sauerbrei eigentlich noch die andere Läuferin neben Katharina Hennig, die da heute in dem Teamsprint starten sollte. Katharine Sauerbrei hat sich dann aber nicht gut gefühlt und Viktoria Karl ist eingesprungen. Ja, und dann wird da dieses Duo erster im Teamsprint und es kann irgendwie keiner glauben. Und Katharina Hennig, die war völlig überfordert.
Also ganz ehrlich, wir sind gerade beide emotional überfordert. Was uns da heute geglückt ist oder was wir da erkämpft haben, ist unbeschreiblich. Ich glaube aber erst, wenn wir zu Hause sind, unsere Familie und Freunde in die Arme schließen dürfen, ich glaube, erst dann wird es richtig reell.
Und heute Abend wird auch ein bisschen gefeiert, denn der Bundestrainer Peter Schlickenrieder, der hat heute noch Geburtstag, wird 52 Jahre alt. Da wurde schon mal ein bisschen mit Champagner gesprüht und getanzt wird auch. Angeblich soll We Will Rock You heute in Dauerschleife
ja,
laufen.
Ja, guck mal. Und man hat es eben ein bisschen gehört da im Ton. Ne? Das war, glaube ich, dann die Viktoria. Die hat während des Interviews dann doch ganz schön gehustet. Lag es an der Kälte, was meinst du?
An der Anstrengung, an der Kälte. Heute war es nicht ganz so kalt wie in den vergangenen Tagen. Minus 15 Grad, das geht trotzdem auf die Lunge. Und das ist ja dann immer so ein ganz ekliger Geschmack, wenn da so ein bisschen Blut dann wirklich dabei ist, dann platzen die Lungenbläschen und dann muss man eben husten.
Anne, lass uns gucken. Ich finde das schön, wenn du das immer so realistisch schilderst. Lass uns trotzdem gucken auf den Medaillenspiegel. Da steht Norwegen ja an Platz 1, dann gefolgt von Deutschland, die wiederum dann knapp vor den USA. Bleibt es für Deutschland bei Rang 2 oder kommen noch besondere Wettbewerbe, in denen die USA sehr stark sind und wir eigentlich da gar nichts abräumen können?
Ja, wir diskutieren hier im Team auch, ob Platz 2 oder Platz 3 am Ende rauskommt. Ich tippe auf Platz 2, denn es kommen ja noch die Bob-Wettbewerbe. Da gibt es Francesco Friedrich. Ohne den geht da eigentlich gar nichts im Vierer-Bob. Die Bob-Frauen können auch noch was holen im Zweier-Bob. Ich glaube, da geht noch einiges. Und morgen Goldchance für Deutschland in der nordischen Kombination bei der Mannschaft. Da ist Erik Frenzel wieder dabei. Den hatten wir ja auf dem Plan mit seiner Quarantäne, 11 Tage Corona-Quarantäne. Und jetzt darf er wieder mitmachen. Er ist wieder fit und hat alle Tests bestanden.
Die Gesundheitscheck waren gut, sind sehr positiv verlaufen für mich und von dem her haben die Ärzte mir auf jeden Fall mal ein Go dafür gegeben, mich zu belasten.
Ja, und morgen darf er starten, will da seine vierte Goldmedaille. Das wäre dem Medaillenspiegel ja ganz gut tun. Und was ich total nett finde, der Deutsche Olympische Sportbund hat Erik Frenzel einen Urlaub spendiert. 11 Tage Quarantäne und dafür gibt es jetzt 11 Tage Familienurlaub und das bezahlt er die OSB.
Okay, gut, das ist doch auch eine positive Nachricht. Dann sprechen wir noch über den Dopingfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Valieva. Auch da gibt es Neuigkeiten. Laut der New York Times sollen in der Blutprobe von der 15-Jährigen mehrere Substanzen gefunden worden sein, die eigentlich Herzprobleme behandeln sollen und die eben verboten sind. Was ist denn darüber bekannt?
Das ist das, was die New York Times ausgegraben hat, wo sie wohl auch gute Quellen hat und eigentlich dann auch seriös recherchieren kann. Was aber ganz, ganz wichtig ist, weil es ja auch von der Seite von Valieva immer wieder gesagt wurde, sie hätte da die Medizin von ihrem Opa eingenommen. Diese Menge für eine positive Dopingprobe, die kann nicht durch einen Speichel an einem Glasrand in den Körper gelangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es schon erschreckend, dass da so eine junge Sportlerin so viele Substanzen zu sich nimmt. Das deutet für mich darauf hin, dass sie wirklich gedopt wird. Nicht gedopt hat, dass da ihr Umfeld wirklich daran schuld ist, dass sie ein Opfer ist mit ihren 15 Jahren und dementsprechend mehr Kraft aufbauen konnte, mehr Blutdurchlauf durch den Herz, durch das Herz
durch den Herzmuskel
angeregt hatte.
Ja.
Ja, durch den Herzmuskel, durch diese Stimulantien. Also von daher, das ist schon alles sehr dubios und auch erschreckend.
Anne, dann danke ich dir für diesen Überblick über den Tag bei den Olympischen Spielen in Peking.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rassistische Beleidigungen, konkrete Morddrohungen versendet als Fax, Brief oder E-Mail. 116 dieser Schreiben soll Alexander M. verschickt haben unter dem Pseudonym NSU 2.0. Seine hasserfüllten Botschaften gingen überwiegend an Frauen, unter anderem an die linken Politikerin Janine Wiesler oder an die Anwältin Seda Bascha Yildiz. Heute hat in Frankfurt der Prozess gegen Alexander M. als mutmaßlichen Täter begonnen und es gibt viele offene Fragen, zum Beispiel, ob der Mann ein Einzeltäter gewesen ist oder ob da gegebenenfalls ein Netzwerk dahinter steckt oder steht. Denn während der Ermittlungen wurden auch rechtsextreme Chatgruppen der Polizei entdeckt. Unser Korrespondent Ludger Fittgau verfolgt diesen Fall und den Prozess von Anfang an, auch heute diesen Auftakt. Ludger, was wird dem Angeklagten vorgeworfen? Erklär uns das nochmal.
120 Seiten lang ist die Anklageschrift, also wirklich absolut umfassend, und die Liste der Taten, die ihm vorgeworfen werden, das kann ich kaum vorlesen. Das beginnt mit Beleidigung, Extrembeleidigung in 67 Fällen, insgesamt sind es 85 Taten. Ich fange mal an. Versuchte Nötigung, Bedrohung, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und so weiter und so fort. Volksverhetzung ist dann ein Straftatbestand und am Schluss auch noch Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie Verstoß gegen das Waffengesetz und. Also es ist wirklich eine enorme Liste.
Ist denn mittlerweile klar, wie der Angeklagte an die Daten der Betroffenen gekommen ist?
Die Staatsanwaltschaft sagt, er ist wie ein gerissener Betrüger vorgegangen, ein Trickbetrüger, muss man sagen. Er hat Polizeistationen angerufen, hat sich als Polizist ausgegeben, das hat er übrigens früher schon mal gemacht, das hat dann also eine Vorgeschichte gehabt bei ihm, und hat gesagt, ich möchte mal Informationen haben, und offenbar gab es dann genug Polizistinnen und Polizisten, nicht nur in Hessen, sondern auch anderswo, die da gutgläubig ihm die Informationen gegeben haben. Das ist also schon eine eklatante Geschichte, die öffentlich geworden ist.
Und was ist mit den Beamten, die so sensible, hochsensible Daten ja eben auch dann einfach weitergegeben haben? Könnte das für die noch Konsequenzen haben?
Strafrechtlich wahrscheinlich nicht, wenn sie es unwissentlich gemacht haben, aber politisch oder sozusagen polizeilich schon. Eine Konsequenz hat der hessische Innenminister Peter Beuth jetzt schon angekündigt. Also alle werden biometrische Maßnahmenverfahren durchlaufen müssen. Das heißt, sie werden ihre Gesichtszüge, Fingerabdrücke oder eben auch Ausprägungen der Iris des Augapfels auf ein Handy geben müssen, damit man das zuordnen kann, wenn sie die Informationen weitergeben. Peter Beuth, der Innenminister in Hessen, hat das so gesagt.
Wir werden nochmal einen weiteren Entwicklungssprung machen in den nächsten Monaten, weil wir diese Abfragesysteme biometrisch sichern werden. Das heißt, der einzelne Polizeibeamte wird dann nur selbst sich biometrisch dort einloggen können und sich identifizieren müssen über seine biometrischen Daten, um überhaupt an die Daten zu kommen. Aber das schließt natürlich trotzdem nicht aus, dass jemand mit sehr, sehr hohem Aufwand oder mit einer möglicherweise besonders intelligenten Methode dann trotzdem immer noch mal Daten abfragen kann. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
Ja, das heißt also, die Polizei ist auch nicht vor Trickbetrügern gefeit, selbst mit Biometrie nicht. Das ist ja wohl die Botschaft.
Wird denn eigentlich dieser Prozess klären können, ob das nun ein Einzeltäter gewesen ist oder ob es doch Mittäter gegeben hat?
Darüber gibt es noch politischen Streit. Auch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ermittelt noch gegen zwei Polizistinnen und eine Frau und einen Mann, die möglicherweise Mittäter gewesen sein können. Da soll auch der Prozess noch Auskunft geben. Der Innenminister Peter Beuth ist allerdings schon der Meinung, es wird klar, dass die Polizei nicht wesentlich mitgemacht hat.
Also wenn wir diesen Tatkomplex NSU 2.0 uns betrachten und die Festnahme des Täters im Mai letzten Jahres, da muss man schon sagen, es war eine große Erleichterung für die hessische Polizei, für mich persönlich und für die politische Führung hier unseres Innenministeriums natürlich insgesamt, weil wir haben dann mit dem Täter die Möglichkeit gehabt, auch auszuermitteln, ob tatsächlich, was ja ein schwerwiegender Vorwurf war, Polizeibeamte in irgendeiner Form dort in einer Mittäterrolle waren. Und die Ermittlungen haben jetzt gezeigt, ich will den Prozess nicht vorgreifen, deswegen das wird man noch abwarten müssen, aber die Ermittlungen zumindest haben gezeigt, dass es eben keine wissentliche Beteiligung von Polizeibeamten dort in diesem Tatkomplex gegeben hat.
Aber wie gesagt, mit Ausnahme dieses Polizeireviers in Frankfurt, Polizeirevier 1, da könnte es durchaus auch sozusagen mit Wissen der beteiligten Polizeibeamten, die auch in rechten Chatgruppen waren, eine Beteiligung gegeben haben. Das muss noch der Prozess dann vielleicht klären.
Wie ist die Polizei denn dann überhaupt auf den Angeklagten gekommen? Wie haben die das geschafft, überhaupt zu erkennen oder zu sehen, das könnte eventuell der Mann sein?
Das hat lange gedauert, fast 2 Jahre oder mehr als 1,5 Jahre. Und das hätte auch Peter Beuth, den Innenminister, fast seinen Stuhl gekostet, weil es einfach nicht voranging. Aber dann irgendwann sind sie mit Hilfe von Sprachgutachten im Internet ihm auf die Schliche gekommen. Sie haben verglichen seine Einträge auf einer Hetzplattform, wo also Hetze verbreitet worden ist, mit einem Schachportal, wo er als Schachspieler unterwegs war. Und man hat festgestellt, dass der Duktus dieser Schreiben, den Hassschreiben, die ganzen Drohmails ähnelte. Und dann hat man ihm als Schachspieler sozusagen eine Falle gestellt, hat ihn dann beobachtet im Netz und hat ihn dann festgenommen, als er am Computer saß. Man hat auch festgestellt, dass er immer in Schachpausen dann online gegangen ist und dann hat man ihn in dieser Phase dann auch zu Hause sozusagen auf frischer Tat ertappt. Das war aber ein langer und schwieriger Prozess.
Welche Strafe droht denn dem Angeklagten eigentlich?
Also bei der Liste, die ich vorhin schon vorgelesen habe, gehe ich davon aus, wenn sich das bewahrheitet und das scheint ja doch stark belegt zu sein auf diesen 120 Seiten, dann geht der mehrere Jahre ins Gefängnis.
Ludger Fittgau über den Prozess zu Alexander M., der unter dem Pseudonym NSU 2.0 Drohschreiben und rassistische Beleidigungen verschickt hat. Der Prozessauftakt ist heute und wir haben vor der Sendung zusammen gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gold, Silber und Bronze. Der Wahnsinn. Gestern sind alle Medaillen im Zweierbob der Männer an Deutschland gegangen. Und auch im Skeleton und im Rodeln lief es ja schon richtig super. Wir haben da viele Medaillen abgeräumt bei allen Disziplinen, in denen man einen Eiskanal runterschießen muss. Das ist schon wichtig, dieser Zusatz. Nick Potthoff aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Warum ist das so? Warum ist Deutschland gerade da so gut?
Ja, es ist schon spannend. Also in Deutschland gibt es einfach mega Bedingungen dafür, also wirklich weltweit einzigartig. Das liegt daran, dass wir hier gleich 4 professionelle große Trainingsbahnen haben in Altenberg, Oberhof, Königssee und Winterberg, auf denen die Athletinnen und Athleten eben üben können. Ich meine, man muss dazu sagen, der Bob- und Schlittenverband in Deutschland, der hat nur so rund 7.000 Mitglieder, also zum Vergleich der Deutsche Fußballbund, da sind es knapp über 7 Millionen.
Ja.
Also ein kleiner Unterschied, aber diese Bahnen, die helfen den Athleten wirklich schon seit Jahrzehnten.
Und warum gibt es hier so viele Bahnen in Deutschland?
Also es hat auch mit der deutschen Teilung zu tun tatsächlich. BRD und DDR, die haben zum Teil stark konkurriert früher bei Olympischen Spielen. Und in so einer Art Wettrüsten hat man in der DDR dann auch eine neue Bahn gebaut, eine alte verbessert. Jede Seite hatte dann 2. Die DDR hat wirklich auch oft und viele Medaillen gewonnen. Ja, jetzt profitiert man quasi gemeinsam davon. Und wie eng die Bahnen überall mit den Olympiasiegen verknüpft sind auf der Welt, das weiß Matthias Scherge, der ist Geschäftsführer am Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik und an vielen Forschungen beteiligt im Bereich der Sportarten.
Wenn man sich dann mal den Nachwuchsradius anschaut, dann ist ungefähr 50 Kilometer im Radius um dieser Standorte ringsherum, kommen die ganzen Olympiasieger her.
Ja, und in Deutschland hat man eben mal viermal diese 50 Kilometer Radius. Das heißt, es gibt ja schon mal viel mehr potenzielle Athletinnen und Athleten.
Aber dass man jetzt einfach nur ein paar Strecken zum Üben hat, erklärt das wirklich jetzt schon diese krasse Dominanz?
Ja, also nicht allein. Ne? Hier wird auch viel gearbeitet, um vielleicht noch ja die tausendstel Sekunde extra rauszuholen. Das sieht man auch gerade wieder in Düsseldorf. Da gibt es den Masterstudiengang Big Data and Business Analytics. Und 30 Studierende da, die arbeiten und kriegen Sensordaten gestellt, sagt Matthias Scherge.
Also zum Beispiel Beschleunigungsdaten in alle drei Raumrichtungen, Geschwindigkeitswerte, Lagewerte, Film der Bahnabläufe. Das geht so weit, dass wir sogar Soundfiles, also Sounddateien, bereitgestellt haben.
Ah, okay, ja.
Ja, die machen das in so einem berufsbegleitenden Projekt und wirklich mit diesen Soundfiles, ne? Die haben Mikrofone in Bobs verbaut und mitlaufen lassen. Hintergrund ist, dass es Bobpiloten gibt, die sagen, sie erkennen schon am Geräusch, ob sie eine Kurve perfekt genommen haben. Das wird jetzt auch überprüft. Die schauen eben auf alles. Wie steigt man perfekt ein? Wie muss man in die Kurve? Und schauen sich dafür jetzt nochmal Unmengen an Daten an.
Das ist dann also die Zukunft, was? Ja. Gibt es denn einen Grund, warum gerade bei den Olympischen Spielen, also warum man ausgerechnet da jetzt so erfolgreich ist?
Da kann man auf jeden Fall ein bisschen mutmaßen. Man hat auf jeden Fall da auch wieder einen technologischen Vorteil zum Teil gesehen. Die Bobpiloten zum Beispiel, die haben vor den Olympischen Spielen nämlich die Strecke schon oft fahren können. Und zwar nicht in China, sondern in einem Simulator in Deutschland. In der Kooperation mit BMW, die sind der Partner da, haben die einen Hightech-Simulator benutzt, um die Strecke virtuell fahren zu können. Die chinesischen Athletinnen, die konnten also real auf der Bahn drauf üben und durch den Trick die Deutschen virtuell. Also ein klarer Vorteil gegenüber vielen, die das nicht konnten.
Wenn da so viel geforscht wird, Nick, also gerade eben bei diesen ganzen Fragen, wie perfekt kann man das eben alles machen? Ja. Wie viel geht denn überhaupt noch? Also ist nicht auch irgendwann mal Schluss?
Ja, also man kommt da wirklich schon langsam in den Grenzbereich. Das sagt auch Matthias Scherge im Beispiel von Bobfahrer Friedrich.
Also wir sind schon ziemlich am Limit. Und das kommt eben dadurch, dass diese Perfektion, die also Francesco Friedrich an den Tag legt, das ist ja ringsherum die ganze Vorbereitung. Das geht bis zur Ernährung, die Wettkampfpsychologie, die Technik, die Abstimmung. Das ist soweit perfektioniert.
Er betont aber auch, es geht eben nicht immer nur um die Geschwindigkeit, das maximale Tempo, sondern auch darum, die Sicherheitsbedingungen zu überprüfen. Mhm. Gerade bei geänderten Bahnen muss da immer vieles überprüft werden. Es gibt generell aber auch eine schlechte Nachricht für die deutschen Athletinnen und Athleten, denn der Internationale Rennrodelverband, der will eventuell in vielen Disziplinen einen Einheitenschlitten einführen. Dann dürfte man, was das angeht, zumindest nur noch die Kufen individuell verändern. Das wäre schon ein Nachteil, aber gerade bei den Kufen ist laut Scherge auch sehr viel möglich durch perfektionistische Handarbeit im Detailbereich. Ja, und das kann dann auch wieder über Sieg oder Niederlage entscheiden, ja, beziehungsweise in dem Fall halt über Medaillen.
Ja, von wegen, nimmst du schön Anlauf und dann bretterst du da einfach runter und dann wird schon irgendwie funktionieren. Ne? Also da ist wahnsinnig viel Perfektionismus drin, genau, viele Gedanken und alles schön austariert. Also ob im Bob, Rodeln oder Skeleton, die deutschen AthletInnen räumen in Peking derzeit richtig gut ab. Und warum das so ist, das haben wir euch erklärt, beziehungsweise Nick Potthoff. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.